The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Schauspieler Aykut Kayacik in meinem Peckham Talk. Lieber Aykut, ich grüße dich.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, hier dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Es ist mir eine Ehre. Jetzt hat es endlich geklappt. Gott sei Dank.
Hat ja lang gedauert.
So, absolut, absolut. Nein, so lange hat es gar nicht gedauert. Ich habe manchmal Gäste, da dauert es noch viel länger. Manchmal dauert es ein Jahr oder noch länger, bis ich sie bekomme. Weil ich bin manchmal ein bisschen wie Kaugummi unterm Schuh. Ja? Mich kriegt man dann nicht so leicht.
Aber los. Das finde ich ja auch das Tolle an dir, dass du wirklich schön dahinter bist. Das fand ich klasse.
Ah ja, super. Bei dir ist das schon mal gut angekommen. Das freut mich sehr. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man dich nicht kennt, kennt man dich irgendwie doch, habe ich das Gefühl, weil du warst einfach in unzähligen Kinofilmen und Fernsehproduktionen dabei und man kennt dein Gesicht, oder? Also wirst öfter mal auf der Straße angesprochen, oder?
Werde ich öfter, aber mehr so der Nachbar. Ich habe so ein Nachbargesicht. Also wenn ich in der Schlange in Düsseldorf, was der Flughafen steht, sie haben doch das Reisebüro in der Altstadt. Oder sie waren doch da und da im Laden. Also so werde ich. Ich habe so ein vertrauenserweckendes Gesicht, so dass die Leute mich mal irgendwoher kennen. Zwar aus dem Wohnzimmer, aber anders, so nah irgendwie.
Also sie können es nicht zuordnen.
Ja, genau, das ist eher selten. Also dass einer kommt direkt, Mensch, in dem Film habe ich dich gesehen. Das ist so 30%, wenn überhaupt.
Ach echt?
Ja, mehr okay. Ist so, ich kenne sie.
Aber bist du ein freundlicher Mensch? Freust du dich, wenn man auf dich zugeht oder nervt es auch irgendwann?
Nee, ich finde es super. Ich mache auch Fotos mit denen und so. Ja, manche kommen dann, dass sie andere Fotos machen, kennen mich zwar gar nicht, aber wollen dann auch ein Foto mit mir.
Okay. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert natürlich, was ich immer so mache, ein bisschen vor meiner Sendung zu gucken, was ist das eigentlich für ein Typ, wie tickt der so ein bisschen, wie ist er denn in Interviews und so. Und dann habe ich gesehen, die Interviews, die du gemacht hast, die ich jetzt auf YouTube zum Beispiel gefunden habe, das war öfter mal auch in der Corona-Zeit, habe ich gesehen. Und was ja immer ein Thema war so ein bisschen auch dieses Typecasting, wo du auch irgendwie in den Interviews gesagt hast, du hast auch gar keinen Bock mehr, dich da zu erklären, sage ich mal, oder zu sagen so, also immer so wie die Klischee-Rolle, die Klischee-Ausländer-Rolle, die Klischee-Türken-Rolle zu spielen. Das bist du satt, oder?
Ja, aber trotzdem verdient es ja damit auch Geld. Also inzwischen sage ich so, entweder stimmt die Gage oder die Klischee-Rolle ist wirklich schön, dass man was zu spielen hat. Aber wenn es jetzt wieder die Gemüsehändler zum 5000. Mal ist, hier kauf 2, krieg 3, mach 9 und so. Und dann für Ruhm und Ehre mache ich das nicht mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr. Das habe ich schon jahrelang gemacht, genug Studentenfilme damit gemacht. Jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf.
War das schon immer so? Ich meine, du hast ja schon relativ früh angefangen zu Schauspielern. Also ist ja, ich habe ja auch gelesen, warst eigentlich auf dem Weg, ein Architekt zu werden, gell?
Ja, zum Leid meiner Mutter, dass sie jetzt das nie verkraftet, dass ich nicht mein Diplom gemacht habe.
Ja, ja. Aber denkst, also, wann hast du denn gemerkt, dass das Architekturstudium nichts für dich ist und dass du eher was Kreatives brauchst? Ich meine, Architektur ist ja auch was Kreatives.
Ja, also ich wollte schon immer Architekt werden. Ich wollte mit 6 Jahren Architekt werden, weil ich einen Onkel hatte, der Architekt war, so ein Nennonkel vor Erdogan Uskenay. Mit dem bin ich groß geworden und saß immer mit einem Zeichenbrett und immer ausgerichtet, Linien geübt und also das hat Rapidographen arbeiten, Bleistiftet. Das hat mir Spaß gemacht, dieses Zeichnen und die Schauspielerei. Ich bin ja auch relativ spät Schauspieler geworden, mit 29. Also ist ja für Männer schon sehr alt eigentlich, dass ich überhaupt noch genommen wurde. Damals zur Prüfung bei der ZVA hieß es damals, oder ZBF, ich bringe das durcheinander. Hat sich alles so durch Zufall ergeben. Ich hatte es wirklich überhaupt nicht vorgehabt, Schauspieler zu werden. Es kam über so einen Workshop, Krakat, nannte sich 88, glaube ich, war Berlin Kulturhauptstadt. Und im Rahmen dessen eines Projektes bin ich irgendwie reingeschlittert. Mein erstes, wir haben ein Theaterstück gemacht mit einem Freund. Also ganz ehrlich, ist ja alles intim, was wir hier besprechen.
Ne? Absolut.
Das kriegt ja keiner mit.
Nein.
Es gab eine Theatergruppe. Und für die habe ich viele Plakate gezeichnet, weil ich eben zeichnen konnte, so technische Sachen gemacht, ja. Und so Schriftverkehr. Und dann haben die gesagt, die haben einen Workshop, also es gibt einen Workshop im Haus der Kulturen damals in Berlin. Und ob ich da nicht mitmachen will. Er sagt, nein, interessiert mich, es gibt Geld, bla bla. Er sagt, nein, interessiert mich nicht. Er sagt, naja, aber ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die kriegt man ja so schnell rum. Ich damals, 28, 29, Sturm- und Drangzeit, zitt, bin ich zur ersten Probe gefahren. Dann waren das alles so Mädels zwischen 14, 15, 16 in den Schulferien. Dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und tschüss, weg bin ich. Er sagt, nein, du hast hier eine Doppelrolle, bla bla bla. Und dann habe ich mich überreden lassen, haben wir 4 Wochen irgendeinen Schwachsinn geprobt, was ich bis heute nicht weiß, was wir gemacht haben. Ich glaube, ich habe drei verschiedene Rollen gehabt. Wir haben einmal das gespielt, ist mir ein Rätsel, was wir da gemacht haben. Aber da war Tristan Berger, damals der Chefdramaturg vom Haus der Jugend in München da. Der hat mich gesehen und hat mich dann für eine Produktion nach München geholt. Und so bin ich dann in München gelandet, im Haus der Jugend damals. Hab das erste Stück gemacht dort, Nasreddin Hoca, und war das erste und letzte Mal auf der Titelseite von Süddeutsche Feuilleton, die Entdeckung des Abends. Und dann nie wieder. So fing alles an. Ganz ehrlich, Schauspielerei kam so bei mir.
Wahnsinn. Aber ich höre das ja öfter mal. Also so, das ist wie die Jungfrau zum Kind. Das ist irgendwie. Hast du das dann aber hast du diesen Schritt je bereut, dass du gesagt hast, jetzt wäre lieber Architekt?
Nö, eigentlich nicht. Es hat mir ja Spaß gemacht und dann habe ich ja sehr schnell, wie jetzt, ich rede ja jetzt normaler, ausgebildeter Schauspieler, würde ja so reden, weißt du, und dann habe ich das ja und dann, ja, dann haben wir dieses, dann den Ton nach vorn und habe dann sehr schnell gemerkt in München am Theater, wie alle reden. Dass ich dann immer so mich immer konzentrieren musste, auch so zu reden, was mir immer noch nicht gelingt so richtig. Und dann bin ich zurück und habe dann angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen, Sprecherziehung zu machen. Das alles, was man so macht, habe ich dann privat bezahlt und dann diese Prüfung damals bei der ZBF abgelegt.
Aber für Film würde ich doch sagen, ist es besser, wenn man eher so ein Typ ist, der vielleicht auch eher so ein bisschen, also ich will nicht sagen, sich selbst spielt, aber so ein bisschen wie in Amerika, da hast du ja auch das Gefühl, irgendwie Sylvester Stallone, der ist immer in jeder Rolle eigentlich gleich, weil der ist halt so. Und weniger so dieses aufgesetzte, ein bisschen theatermäßige, was auch das teilweise in Deutschland gibt, aber ich finde, das macht manchmal ein bisschen die Realität im Film so ein bisschen kaputt, wenn man zu aufgesetzt spielt, oder?
Das ist ja auch ein Handwerk. Im Endeffekt ist ja alles Handwerk, wann du was benutzen kannst. Also was ich ja von jungen Kollegen aus meiner, sage ich mal, mit Migrationshintergrund immer höre, ist, ja, Abi, das ist mein Stil. Ich sage, ja gut, aber dann bleibst du immer da und spielst immer diesen Stil. Du musst ja variieren können zwischen Aggro, zwischen ich neige zum Berlinern. Aber das ist ja auch ein Handwerk, was du lernen musst, ob du Hochdeutsch sprichst, ob du den Slang machst. Und je mehr du kannst und beherrscht, kannst du es ja auch im Film benutzen, finde ich. Also es gibt ja, ich habe ja schon auch viele Kollegen gehabt mit den zig Ausbildungen. Wenn du dich auf den Gegenüber nicht einlässt, kannst du dir ja eine Theorie ausdenken bis zum geht nicht mehr. Kannst du da in New York alle Workshops gemacht haben. Wenn es mit dem Kollegen nicht klappt, dann prallen zwei Sachen aufeinander. Also ich sage mal, Schauspielreise ist ein Ping-Pong, ein Geben und Nehmen. Wie gut du bist, ist der andere auch. Also viele ist so ein Konkurrenzdenken, was ich falsch finde. Wenn einer, je besser der Gegenüber ist und der es auch zulässt, dann wirst du auch besser beim Spielen. Es gibt natürlich auch, wo du abprallst bei Kollegen. Die wollen nicht, dass du so gut bist.
Okay. Die wollen das alles für sich,
Ja,
sozusagen.
gibt es auch. Habe ich auch schon erlebt. Wir wollen ja keine Namen nennen, aber erlebst dann probst du, dann spielst du, dann ist die Kamera auf dich, du spielst, machst alles und dann kommt die Kamera auf ihn. Und dann spielt ja komplett was anderes. Dann stimmt deine Reaktion gar nicht mehr, weil du dann weil zum Beispiel viel weniger Reaktion gezeigt hast, weil er beim Proben ganz anders war als beim Originalspiel. Und dann kackst du plötzlich ab, vielleicht. Immer die kleinen Tricks der Kollegen.
Aber hast du schon also so in deiner Karriere mit Leuten gespielt, die für dich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben? Oder auch Leute, die du irgendwie, also ich will jetzt nicht so sagen starstruck, wo du sagst so, boah, ist ja toll, das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal mit dem vor der Kamera stehe. Aber trotzdem so, wo du gemerkt hast, da ist das was Besonderes?
Also immer noch Dieter Pfaff, Gott hab ihn selig.
Dieter Pfaff,
Ja, dieser
Klappbock.
Berg von Mann oder Mensch, was man sagt, war für mich einer der besten Kollegen, die ich je gesehen habe. Von ihm habe ich unheimlich viel gelernt. Sehr loyal, sehr kollegial. Auch immer, also wenn du deinen Text nicht konntest, warst du nächste Folge nicht mehr dabei. Also so streng war der auch, zu Recht. Aber wenn du gut warst, so, dann hat er dich auch gepusht. Wenn die Kamera sagt, hier eine große auf Dieter, sagt, Mensch, von mir hast du 100.000 große, mach mal von dem Kollegen eine. Weißt du, hat er dann so der Kamera gesagt, dass du mal deine große bekommst. Und das als Mensch fand ich ihn toll, als Kollegen fand ich ihn toll. Ja, Dieter Pfaff ist für mich so, sofort fällt mir Dieter Pfaff
an. Ja, super, ja. Also fast, ja, ich auch eben, als du es gesagt hast, natürlich, ich habe sofort ein Bild vor Augen und kenne Filme und oder Serien oder so mit ihm, aber man hat ihn dann doch wieder so ein bisschen leicht vergessen, leider, zu Unrecht, ja. Na, gut, dass du es erwähnt, dass du ihn erwähnt hast, das finde ich super. Also sag mal, weil wir kommen ja wahrscheinlich um das Thema nicht herum, aber so diese Klischee-Rollen, diese Rollen mit Migrationshintergrund, war das schon, also hat sich das im Laufe deines Lebens verändert? Haben sich die Rollen verändert? Hat man in den 90ern andere Ausländer gesucht als also im Film als heute?
Ja, als ich angefangen habe, ist ja auch schon über 30 Jahre her, da gab es ja nicht so viele, sage ich mal. Und zu der Zeit habe ich ja noch gekellnert und habe eine Barmann war Kellner. Und die ersten Rollen, die ich so bekommen habe, waren entweder Barmann oder Kellner oder Gemüsehändler. Also es hat sich ja, dann habe ich zwar einen deutschen Barmann, aber dann war ich eben Barmann und Kellner. Das ist so relativ, weil die Leute, der ist ein guter Kellner, komm, den holen wir mal als Kellner. So fing meine Karriere beim Film so, als Kellner, Barmann.
Was gab's also da? Weil du das auch im echten Leben warst.
Ja, genau.
Und ach, das ist ja toll. Ich bin auch Barkeeper und im Service, im echten Leben auch. Da habe ich ja vielleicht noch Chancen beim Film, merke ich
ja,
gerade.
Ja, überlegst ja, bleib lieber, wenn du da. Also leider ist ja so, dass man inzwischen auch nicht mehr als Kellner nicht mehr so verdient, wie wir damals verdient haben. Wir haben ja wirklich noch, sage ich mal, die goldenen Zeiten gehabt mit 10% vom Umsatz und wirklich, okay. Weiß ich nicht, du bist ja ein Jungspund noch.
Naja, es geht.
Das war die goldene Zeit. Ich habe mit Florian gearbeitet. Das wird dir nichts sagen in Berlin, oder? Das Restaurant Florian, das Paris-Bar in Berlin. Sagt dir das was? Paris-Bar Berlin?
Nee, das leider nicht. Ich bin in Berlin nicht so da bewandert. Ich war da erst zweimal in meinem Leben.
Schmach, Schande, puh, zweimal, puh. Und das bestimmt die zweimal mit der Schule.
Ja, Schande über mein Haupt. Ich bin ja in Hessen hier. Ich bin ja in Darmstadt.
Kennst du das? Ist ja nicht so weit weg, Darmstadt und so.
Na, das ist doch schon 500 Kilometer oder so, ist schon weg. Na, ich komme bald, dann besuche ich
dich. Wenn du kommst und mich nicht anrufst, dann breche ich dir die Beine, Freundchen, damit du Bescheid weißt. Sage dir, ich habe ja auch 16 Jahre eine eigene Bar gehabt.
Ah, okay.
Quatsch, 16 Jahre Gastronomie, 4 Jahre eigene Bar, erfolgreicher Pleitier.
Das ist ja toll.
Ja, der Pleitier ist nicht so toll, ich habe lange Schulden bezahlt.
Okay, das ist nicht so toll.
Aber ich habe es gerne gemacht, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ah. War mir eine Freude.
Ja, das muss man muss dafür geboren sein. Das sagen wir auch immer so bei uns und so. Das ist einfach Gastronomie, liebt man oder nicht.
Das ja, ist einfach so. Das gibt ja, du kannst Leute Gastronomie-Sachen beibringen, aber entweder hat es man drauf oder nicht. Das muss vom Herzen kommen. Also die Lust. Ich sag, du bist ein Dienstleister und das muss dir Spaß machen. Das heißt nicht anbiedern, aber Dienstleisten. Das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich.
Ja, und auch dieser Stress, den man hat in der Gastronomie, das muss einem, dieser positive Stress, der irgendwann kommt, dieser Klick irgendwie so, das muss man auch wollen, so ein bisschen, dass man...
Genau, mir hat es dir Spaß gemacht, also meine erste Schicht war Hausjahrhundert Biere, 1983 war das, glaube ich, dann habe ich, das war bekannt, Hans-Joachim Ruschke, mein ehemaliger Chef, das war Hausjahrhundert Biere, die hatten 14 Biere vom Hahn und 100 Flaschenbiersorten. So, und das war so ein Kupferhahn und seine Priorität war, dass alle Biere gleichzeitig rausgehen, obwohl sie andere Laufzeiten hatten. Zu meiner ersten Schicht, als ich angefangen habe, hat die ganze Mannschaft gekündigt. Und ich stand mit dem alleine da. Und ich habe geweint. Ich habe im Keller gesagt, dass da gab es noch diese Budweiser-Fässer, wo man so reinstechen musste. Dieses Ding. Wie heißt denn dieses Gestänge da? Und ich war im Bierkeller und habe es nicht reinbekommen und dieses machte... Und das im Bierkeller lief mir die Suppe von der Decke runter. Ich habe wirklich da getriefen, das hat geweint. Hab gesagt, ich bin doch Architekturstudent, was machst du hier in der Kneipe von oben? Du stinkst nach Bier, wenn deine Mutter das sieht. Da wollte ich an dem Tag sofort wieder aufhören. Das war für mich eine Katastrophe und bin dann aber hängen geblieben, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Das war mein erstes Fass Budweiser. Da gab es noch diese 50-Liter-Fässer, oder?
Ja, das ist wie Blutlecken ist das ja letzten Endes. Ja.
Hat mir dann so einen Spaß gemacht, als ich es dann geschafft habe, die Biere, so 14 Biere gleichzeitig, ohne mehr raufzugucken, wo was ist, zack, 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 zapfen und so.
Ja, genau, das ist nämlich toll, wenn man es halt irgendwann kann, wenn man diesen das überwunden hat, diese Zeit und so, und man kann es, dann ist das super. Dann fühlt man sich super wohl, wenn man, wie gesagt, gestrickt ist so. Also das heißt, du hast am Anfang hast du Barkeeper gespielt und Kellner und mit Migrationshintergrund, die hast du am Anfang gespielt.
Ja, die Barmänner war ich normale. Da war ich.
Achso, das hat da nichts mit.
Da hat es mit Nationalität nichts zu tun gehabt. Glaube ich zumindest. Ist ja auch nur ein paar. Es waren ja mehr so Komparsenrollen, so kleine Rollen, weißt du einmal. Mhm. Und sich hochgearbeitet, sage ich mal.
Mhm. Aber hat sich das, wie gesagt, so hat sich das im Laufe der Jahrzehnte verändert? Also, dass man, du sagst, heute gibt es mehr Schauspieler mit Migrationshintergrund, also türkische Schauspieler und so weiter. Und ich glaube ja auch, ich gucke jetzt nicht so viel Serien und so und auch so, ich bin, also es geht, aber es gibt ja trotzdem mehr so Gangster-Sachen und so im Milieustudien und so, das gibt es ja schon, gut, auch so ein bisschen, das ist auch schon länger her, dass zum Beispiel so Fatih Akin und so diese Schiene, das ist ja auch irgendwann so ein bisschen im Kino dann auch, war das präsenter und so. Da, ich habe ja schon das Gefühl, dass da schon ein Unterschied ist zu den 90ern, sagen wir mal.
Naja, zu den 90ern gab es, glaube ich, so Schuhe, Ich Chef, du Tonschuh oder so. Damals war ein Hussi Kutlutscher, war so ein Film. Oder Ich Chef, du Tonschuh war mal ein Film von Hussi Kutlutscher. Witzigerweise habe ich gestern über den geredet. Das war so ein Film, absolut schräg, aber der ist sehr erfolgreich gewesen. Und da gab es ja noch ein paar andere solche Filme. Aber das waren immer so auf Sprache, wie so ein bisschen auf Verulken alles, ja. Das war mehr so. Und was jetzt der Unterschied ist, dass viel, viel jüngere Schauspieler da sind. Also wir sind ja, ich bin ja schon nicht nur alter weißer Mann, ich bin ja auch alter weißer Mann, der mit Migrationshintergrund, aber der wiederum für Migration nicht türkisch genug aussieht, aber vom Namen her nicht deutsch genug ist. Also ich bin schon wieder in so einer Schiene, wo ich nicht so richtig dazugehöre. Das ist schon ein bisschen, also ich sehe nicht türkisch genug aus. Aber dann kommt der Name Aykut Kayacik, ach, du hast so einen türkischen Namen, oder? Polnisch wird mir auch gesagt, irgendwie aus Block, mit dem Chick da hinten.
Ja, du hast in Interviews gesagt, dass es im Nachhinein besser gewesen wäre, du hättest dir einen Künstlernamen zugelegt.
Also ist alles, allen Kollegen sage ich das, ja, ich war aber mit meinem eigenen Namen, will ich Karriere machen, sage ich, ja, habe ich auch vor 30 Jahren gesagt. Und, was ist draus geworden? Nichts. Der Einzige, der wirklich sehr vernünftig war, war Erol Sander. Der heißt ja eigentlich Mustafa Üzül Mützül Brützül oder irgend so. Ich weiß es gar nicht. Also muss Errol sei nicht beleidigt, aber der hat wirklich von Anfang an diesen Künstlernamen gemacht und hat ja auch die Liebe des Pfarrers und lauter so komische Sachen gespielt. Als Pfarrer, deutscher Pfarrer, mhm. Errol Sander.
Mhm. Ja. Ja, weil das stimmt. Das hat wahrscheinlich macht der Name da was aus, ja.
Das kann also sein, wenn der jetzt ist das zu spät, wenn es von Anfang an so aufgebaut gewesen wäre. Dann wäre es, ich sage mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn jetzt besetzt wird, kräftiger LKW-Fahrer um die 60, ja? Dann sagen wir, oh, das könnte Armin Rohde spielen, ein guter Schauspieler, Armin Rohde, ja. Und da braucht nur stehen, kräftiger Türk-LKW-Fahrer um die 60, ah, das könnte Aykut spielen. So, das ist ein ganz, aber so banal ist das.
Ja. Aber denkst du, das ist in Deutschland ein Problem? Denkst du nicht, das ist auch weltweit so, dass man dieses Schubladen...
Ja, sein, aber es betrifft mich ja nicht weltweit. Ich kann ja nur für mich reden, wie es hier ist.
Na, du hättest ja auch mal international. Du kannst ja noch international in Amerika Hollywood-Star werden.
Ja, als Latin Lover. Dann komme ich mit meinem Englisch. Do you speak English? Honey, I do. Dann sage ich, who the fuck? Geht nach Hause, du Idiot. Also, wollen wir mal die Kirche im Dorfe lassen. Wenn ich ein Megastar in Deutschland eines Tages bin, könnte ich mal eventuell überlegen, weil mein Englisch ist ja also einer meiner, sage ich mal, hast du den Film Medicus gesehen, den Kinofilm?
Mhm, ja, aber das ist schon ein bisschen her.
Schon ein bisschen leer, ist ja mit Sir Ben Kingsley.
Mhm, ja, genau.
Und da hast du mich nicht gesehen?
Doch, da warst du auch dabei. Du warst in ganz vielen Filmen dabei.
Weißt du, ich habe mich 6 Monate auf diese Rolle gefreut. Ich musste Englisch sprechen, ich wusste Bescheid. Und ich konnte auf die Englisch, konnte ich alles auswendig. Und dann kam ich ans Set, hatte Fieber. Wir haben ein Studio gedreht in Köln. Ich glaube, mit 300, 400 Komparsen, so mit Fackeln und Springbrunnen und Leuchten und was weiß ich alles. Und dann kam man an und haben die gesagt, man soll... man darf Sir Ben Kingsley nicht in die Augen schauen. Ich so, was? Aber nicht in die Augen schauen. Und irgendwie wurde so eine Geschichte da gestrickt und dann dachte ich, hä? Und dann haben wir die erste, der hat ja auch einen Lichtdubel gehabt. Da stand immer die ganze Zeit jemand bei den Proben. Und dann kam er. Und dann hat er, glaube ich, grüßt. Also muss ja sagen, ich habe den ja geliebt, verehrt. Als zu meiner Kellnerzeit am Florian, als ich gekellnert hatte, hat er damals den Gandhi-Preis bekommen. Da hat er Gandhi gespielt. Da war er ein Stammgast bei uns im Laden. Und da saß man an einer Bar und hat immer getrunken. Wollte ich jetzt aber damit nicht ankommen. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und da hat der mir nicht in die Augen geguckt. Immer nur auf das Ohrläppchen. Hier. Und ich wusste gar nicht, wo ich hinspielen sollte. In the order of the magic is... Ich text weg. Ich komme aus dem Hintergrund, mein Auftritt, hinten sind fünf Fackelträger mit Schwertern und ich komme da rein, mache ich stehe voll. So, erste Mal verkackt, alle wieder auf Anfang. Wieder hinten, siehst du schon wieder alle Fackeln neu, die Springbrunnen neu eingestellt, dann geht's wieder los. In the order of the magic... Text wieder weg. Dachte, oh Gott... Ich so Puls hier am Hals, meint der Regisseur, Mensch, wir haben doch hier so einen Dialog-Coach, was wir auch wirklich hatten. Sagt er, was mit dem Text? Sagt er, das konnte er eben auswendig. Ja, dann gib du den Text rein, er ist ja nicht zu sehen, ist ja nur auf ihn. Dann kommt er wieder alles fackelt an, wieder, und dann Text, hinter Order auf the Magic Tick. Dialog-Coach, wieder alles zurück. Ich dachte, wenn einer kommt und sagt, ich will zu Hause, sag ich, ja, ich will keine Gage, ich gehe nie wieder, ich mache den Job nie wieder. Ich sah der 5-6 Mal gemacht und dann kam der Regisseur und sagt mal, du hast doch beim Casting, du bist sein Chef, scheiß ihn zusammen. Dann bin ich hin, hab einmal zusammengeschissen, das war's. Aber ich hätte den Beruf, da siehst du schon die Komparsen, siehst du da die Requisite, das Arschloch, kann nicht mal sein Satz, wir müssen hier 15. Mal die Fackeln anzünden, nochmal Wasserlagen und der kriegt Schweinegeld. Du siehst so die Stiche in deinem Rücken, diese neidischen Blicke, dieses Arschloch und so. Das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ach, so ein Erlebnis möchte ich nicht nochmal haben. Aber ich wurde nicht nachsynchronisiert, ich wurde alles selber gemacht. Mhm. Ja, also habe ich auch mit dem. Dann habe ich gesagt, ich schätze ihn ja als Schauspieler sehr, der war so vom Benimm hier Sexy Beast. Hast du mal von ihm gesehen? Mhm. Wurde mit dem schwimmen Pool. Der ist auch schon, aber so war der. Ich dachte, oh. Okay. Also ich habe mich nicht schockverliebt in ihn beim Dreh. Aber war jahrelang in meinem Showreel dabei. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, dass der so eine Nahe mit Sir Ben Kingsley hat?
Ja, yeah. Aber der hat dich trotzdem nie dann angeguckt.
Nein, der hat immer auf Ohrläppchen geguckt. Nicht einmal.
Aber was denkst du, an was das lag?
Keine Ahnung. Aura oder was weiß ich, Meditation, dass deine Aura nicht weggeht. Ich weiß es nicht. Habe mich auch nicht getraut, ehrlich gesagt. Hey, warum guckst du mir nicht ins Auge? Gebe ich zu, die Eier in der Hose hatte ich nicht dazu, ihn zu fragen, warum ihr nicht in die Augen guckt.
Ja, klar, okay. Ja, oder vielleicht, also das ist ja unangenehm. Das gibt ja so Klischee-Geschichten, vielleicht ist es ja auch sowas. Es gibt ja so Geschichten von so Schauspielern. Es gibt so eins von, ich glaube, es ist Kevin James, der hat immer, King of Queens hat der immer gemacht. Es gibt so eine Geschichte, wo so eine Kellnerin gesagt hat, der war da mit seiner Entourage in irgendeinem Diner und dann wurde ihr aber explizit gesagt, sie darf ihn nicht ansprechen, wenn sie ihn was wegen Bestellung und so. Und sie hat das, glaube ich, gemacht und dann sind die da alle total ausgerastet, weil sie ihn angesprochen hat, was er essen will oder keine Ahnung, ob er noch was trinken will. Und ich glaube, dass es sowas manchmal gibt. Also ich glaube, es gibt manchmal solche Stars, die wollen irgendwie so die halten sich auch selbst, glaube ich, für Halbgötter. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Ben Kingsley, vielleicht war er auch einfach nur konzentriert, aber ich glaube, sowas gibt es schon, solche Star-Allüren. Ja.
Du, alles möglich. Ich habe ja auch damals im Florian, zwar vor der Wende oder auch nach der Wende, auch noch lange, gab es nur die zwei, die Paris-Bahn Florian und damals das Bouvril, die sich die ganzen Stars bei der Berlinale geteilt haben. Also bei uns war Tom Hanks, die waren ja alle bei uns. Und die haben wir auch bedient, also Tom Hanks und die ganzen Robert De Niro, wie die alle waren. Aber keiner von denen war jetzt so, dass sie dich ansprechen durftest oder irgendwas. Das habe ich zum ersten Mal erlebt.
Wahnsinn.
Ja, bleibender Eindruck.
Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Aber das hatte ich nicht gescheut, trotzdem weiterzumachen, ne?
Naja, ich habe lange im Englisch gesagt, mache ich nicht mehr. Ich mache dich echt traurig. Du merkst ja den Pulsschlag, der Schweiß tropft den Rücken. Und ich hatte so ein Kettenhemd angehabt, was zu eng war hinten, wo ich konnte immer nur so bewegen. Und wenn ich irgendwas getrunken habe, nur mit Strohhalm, weil die nicht in meiner Größe was hatten. Das war alles so eine Kombination von allem, was schief ging. Flug verpasst aus der Türkei, weil ich einen Flug einen Monat später gebucht hatte. Also es ist, wenn irgendwo, das ging alles, ein Komplettpaket, schräg. Aber kann ich noch meinen Enkelkinder eines Tages erzählen, wenn ich welche haben sollte.
Ja, na gut, du hättest ja sagen können, ich kann nicht spielen, wenn der nur auf mein Ohrläppchen guckt. Verdammte Scheiße.
Weil du dich das getraut hättest vor 300 Leuten. ich weiß es nicht. Also ich gebe es zu, ich habe nicht die Eier in der Hose dazu gehabt, es zu sagen.
Ja gut, hättest sagen können, ich bin... Gut, Karacik, wisst ihr nicht, wer ich bin?
Mein Spitzname, der Bürgermeister vom Saviniplatz. Ist wirklich so.
Ja, da lebst du, gell, oder so.
Ja,
gell?
Ja, ja. Ich habe meine Eltern sind 71 auf die Kantstraße gezogen. Und ich habe einmal die Straßenseite gewechselt. Mm. Da kann man nicht, also einmal umgezogen in meinem Leben.
Mm. Aber das, ich habe das gesehen, ich weiß, ich schiebe immer jetzt das Thema auf Migration und so weiter. Das muss mir auch sagen, wenn ich damit aufhören soll. Aber du bist auch tatsächlich der erste türkischstämmige Gast in meiner Sendung. Ich hatte das vorher bis jetzt auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, an was das liegt. Aber vielleicht an mir, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich einfach nicht genug...
Mach dir mal Gedanken, was in deinem Kopf da vorgeht, Sportler.
Türkische Schauspieler oder Schauspielerin eingeladen, das kann sein, ja.
Also ich habe meine persönliche Definition gefunden. Und das war vor 25 Jahren, das hast du vielleicht irgendwo auch mal gelesen.
Ja.
Berliner Türke mit preußischem Einschlag. Das bin ich.
Aber ich habe auch eben was gesehen, wo... du gesagt hast, oder auch mit der Moderatorin da, dass es immer noch schwierig ist, dass immer noch Unterschiede gemacht werden. Also nicht nur jetzt beim Film, sondern ich meine auch so generell, dass die Leute, die Deutschen, sich schwer tun, das anzunehmen sozusagen, oder dass die für, also jemanden als integriert zu betrachten. Ist das so? Oder geht dir das im Umkreis, in deinem Umfeld? Es gibt ja auch, das sind ja auch manchmal so Klischees, wo man so sagt, in meinem Umfeld ist es gar nicht so. Aber wenn ich den Fernseher anmache, dann sagen die das da.
Du bist auch in deinem Umfeld so. Also, dass wir integriert sind, also, dass du dich immer noch nach 50 Jahren oder 56 Jahren, wie lange lebe ich jetzt in Berlin, immer noch mich rechtfertigen muss, warum ich integriert bin, habe ich keinen Bock. Also ich habe auch auf das Thema, ich habe auch keinen Bock. Weißt du, wenn irgendwas ist, dann sagst du, ja, was soll ich denn machen? Ich trinke Weizen, ich esse mal eine Haxe zwischendurch. Was soll ich noch machen? Ich rede Deutsch besser als viele Deutsche. Ich schreibe auf Deutsch. Das ist so ein leidiges Thema, wo du auch einfach irgendwann mal keinen Bock mehr hast. Ja? Also ich habe mal eine Serie gedreht, da habe ich sie zugenommen. In so einem Piloten, Quatsch, so ein, irgendwas in München war das, wo ich einen Hausmeister gespielt habe. Deutschen Hausmeister. So, dann kommst du da hin. Habe ich wirklich deutsche Hausmeister. Also was heißt deutscher? Der hieß Herr Krause. Da stand explizit, habe ich gemacht, ach, endlich mal was Neues, komm da an. Ein sehr netter Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht sage, so, ach, sagt er mich, machen wir doch einen türkischen Hausmeister draus. Also Kollege, nicht mal ein Regisseur. Sag ich, warum? Sagt er, naja, passt doch, Türke und so. Sag ich, pass mal auf, ich habe die Rolle genommen, weil es ein Deutscher ist. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Und dann erklärst du ihm das und dann sagt er, ja stimmt, ich verstehe dich. Aber dass du dem so netten Kollege, der ja auch eigentlich im Kopf viel, viel weiter sein sollte, dass der mit so einer Idee kommt, dann sagst du, ja. Also wenn es bei den eigenen Kollegen schon so ist, was erwartest du von der Bevölkerung? Also die Klischees kriegst du nicht weg, diesen Rassismus kriegst du auch nicht weg. Kannst du machen, was du willst. Sobald dein Name auftaucht, bumm, bist du, ist es so.
Und hat sich das irgendwie, also weißt du, weil du vorhin auch sagtest, so ein bisschen dann so, wie das vielleicht angefangen hat, dann sind das so Klischee-Rollen. Früher hat man auch, glaube ich, in den 90ern so mit diesem, mit so Akzent oder mit so dieser türkischen, deutsch-türkischen Sprache sozusagen, weißt du, hat man mehr sich darüber lustig gemacht oder solche Charaktere eher dargestellt und so ein bisschen so der naiv gestrickte Ausländer. Das sind ja aber heute so ein bisschen wie der lustige Schwule. Das hat man ja früher in den 90ern auch gemacht, weißt du? So der Klischeehafte, die Tucke so. Und das würde man ja heute nicht mehr machen. Das hat sich ja total verändert. Und man guckt dann im Nachhinein, guckt man zurück und sagt so, ach, um Gottes Willen, was haben wir da gemacht? Sagen ja viele. Ja,
ja, aber andersrum gesehen, wenn alles jetzt politisch korrekt ist, wo machst du dann Comedy, wo machst du Kabarett, wo machst du politische, weißt du? Irgendwo muss ja, wenn du alles, was willst, worüber willst du dich dann auch lustig machen? Wenn ich mich über mich selber als Türken nicht lustig machen darf, Manchmal haue ich ja auch so Sätze raus und dann gucken die mal, ich bin selber Türke, entschuldige, du bist Türke, weißt du, und dann gibt es auch. Aber das ist so ein, das, ich sehe da auch keine Verbesserung, ehrlich gesagt. Das wird so bleiben. Ich hoffe, für die dritte, vierte Generation wird es besser. Aber im Endeffekt, also ich habe jetzt keine Lust mehr, mich den Deutschen anzubiedern. Da bin ich, ich spiele, mache und dann ist gut. Sobald der Name auftaucht, bist du sowieso.
Ei, gut. Fertig.
Und das sage ich jetzt nicht mit irgendwie so mit beleidigt oder so, aber auch die Türkei ist ja nicht mehr meine Heimat. Wir sind so eine Generation, die heimatlos ist. Ich habe meine Heimat ist Berlin. Ich habe ein Zuhause. Berlin ist meine Base, meine Heimat, da fühle ich mich wohl. Aber so Heimat in der Türkei bist du auch nicht, wollen sie sich auch nicht haben. Die Deutschen wollen dich im Endeffekt auch nicht haben. So, wo soll ich hin? Verrat mir das. Wo sollen wir hin? Unsere Generation.
Also das heißt, du bist in der Türkei auch jemand, der so wie aus Deutsch oder in Deutschland, also wie wirst du auch wie als Deutscher wahrgenommen?
Nein, ich habe dadurch, dass ich ein Hochtürkisch rede, sage ich mal, schlendere ich durch, aber die ganze, wenn die es mitbekommen, also die ganze Kultur tickt ja anders, du bist ja schon sehr verdeutscht. Ja, also ich bin ja 2007 bis 2011 mal nach Istanbul gegangen, back to the roots, habe da ein paar Sachen gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, bis auf zwei Leute war mein ganzer Freundeskreis Deutschländer oder Leute, die aus Europa in die Türkei gegangen sind, also in Deutschland groß geworden sind, aber in der Türkei gelebt haben. Von denen sind 80% wieder zurückgekommen alle. Also deswegen, die sind da auch nicht besser und hier ist auch nicht besser. Wir sind so eine, sag mal, wie gefickte Hühnchen laufen wir durch die Gegend, wissen nicht wohin. Und das sage ich aber jetzt nicht so beleidigt, sondern das ist eine Tatsache, die man akzeptieren muss. Und wenn man die akzeptiert, kann man damit besser umgehen.
Aber was ist denn anders an der türkischen Kultur als an der europäischen, also was heißt an der europäischen, aber an der deutschen?
In der Kultur? Also es gibt, meine Tochter ist ja halbdeutsch. Ihre Mutter war eine Deutsche, sie ist Frau. Und dann, es gibt zwischen uns immer, wenn wir im Flieger sitzen, wenn die Türken sich daneben benehmen, sagt sie mal, guck mal, Papa, deine Landsleute. Wenn die Deutschen sich daneben benehmen, sagt sie, guck mal, deine Landsleute. Das ist so ein Running Gag zwischen uns beiden. Zum Beispiel gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Ihr Onkel ist 80 geworden, Mutterseite. Da wurde ihre Mutter eingeladen und ihre Oma eingeladen, also die Schwester von dem Onkel. Meine Tochter wurde nicht eingeladen. So, in der Türkei, wenn ich eingeladen werde und meine Mutter und Maler nicht eingeladen, also man würde sie ja gar nicht auf die Idee, das ist so, und dann sagt sie mal, ja, das ist meine deutsche Seite. So Kleinigkeiten, weißt du, dieses Familiäre gibt es im anderen Bereich auch, aber auch anders gestrickt, ich weiß es nicht. Also herzlicher kann ich, ich habe auch herzliche Freunde.
Also aber das habe ich jetzt nicht verstanden, sie wird in der Türkei nicht eingeladen oder was?
Nein,
oder?
Hier bei ihren deutschen Verwandten.
Ach, bei den deutschen Verwandten wird sie nicht eingeladen, weil sie halbe Türkin
Nein,
ist?
Nein, Quatsch, weil sie eigentlich auf die Idee kommen, sie einzuladen.
Ach so.
Weil sie von einer kulturellen Vorstellung, ja.
Ach so, meinst du, und du meinst in der Türkei ist man gastfreundlicher sozusagen. Also man ist
ja,
eher
also unsere Familie, da muss man nicht extra einladen. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt einlade, wenn du da Kind, Kegel, Frau, Mann, was auch immer deine Lebenspartnerin ist, dann ist es selbstverständlich, dass die mitkommt. Da muss ich den nicht extra einladen.
Ah,
verstehst du, oder die?
Ah, ja, okay.
Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn du in Deutschland kriegst du ja eine schriftliche Einladung. Und das heißt ja schon, so in der Türkei, wenn jemand stirbt, fahren alle hin, rufen an, sind in der Wohnung. In Deutschland macht man das schriftlich, kondoliert man ganz offiziell mit einem Brief.
Okay.
Klein, also das ist ja ein Fass, was man jetzt gar nicht aufmachen muss, was der Unterschied ist zwischen deutscher und türkischer Kultur.
Nee, aber es hat mich mal so interessiert, weil ich mich ja immer wieder frage, so ein bisschen so, wie, weil ja auch, ich meine, es sind ja nicht nur Türken, die hier leben. Das ist nochmal, glaube ich, auch gibt auch, wie du ja sagst, auch diese verschiedenen Generationen. Aber ich frage mich immer, wie man das überwindet, dass so jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, wie man zu mehr zu einer Gesellschaft wird. Aber vielleicht empfinde ich das nur so subjektiv, dass man sagt, irgendwie.
Da haben wir den Zug schon ganz weit früh verpasst, in den 70ern.
Meinst du?
Ja.
Weil man mehr dieses Gastarbeiter-Ding so hatte? Oder?
Als mein Vater war ja auch Lehrer hier in so Aufbauschulen. Das war 74, 75, und als diese Aufbauklassen gab es, hat mein Vater, und dann haben sie ja Religionslehrer aus der Türkei geschickt. Vom türkischen Staat bezahlt, den Deutschen hat es nichts gekostet. Und mein Vater hat damals schon gesagt, Mensch, bildet doch die Religionslehrer selber aus
und lasst die auf Deutsch unterrichten, damit ihr einfach wisst, was in den Klassen passiert. Banal. Und keiner hat ja auch geglaubt, dass wir so lange hier bleiben. Also der Zug dafür ist schon sehr, sehr früh abgefahren und das wird ja nicht einfacher durch die ganzen Zuwanderungen und Flüchtlinge und was auch immer. Ist ja Potenzial immer, immer. Also ich muss mich ja immer nach jeder Flüchtlingswelle, muss ich mich noch immer erklären, warum, wenn ich was Kritisches dazu sage, dann geh doch zurück in die Türkei. Das ist einfach, ja, super, geh in die Türkei, du Idiot. Ich bin schon länger in Deutschland, zahlen mehr Steuern als du, Spacko. Und die soll zurück, der sollte man den deutschen Pass wegnehmen. Ah. So. Und das ist aber jedes Mal aufs Neue. Und da habe ich einfach jedes Mal keinen Bock. Also der einfach sagt, geh doch zurück. Wenn du was Kritisches sagst, was dir nicht passt, geh doch zurück.
Ich finde das interessant, weil deswegen frage ich dich ja auch, weil letzten Endes, man hat ja auf der einen Seite hat man ja auch medial so eine sehr liberale Sichtweise auf das Ganze und so, und dann hat man aber so eine brodelnde Menge, so auch wie so eine, also wo man sagt, so potenzielle AfD-Anhänger oder so, die halt vielleicht theoretisch genau solche Sprüche machen sofort. Auf der anderen Seite hast du sehr viele.
Da musst du nicht bis zur AfD kommen, du. Das ist in der Mitte der Gesellschaft.
Das sind eher Konservative, gell? Das ist so in der Mitte der Gesellschaft.
Die hast du auch von Linken manchmal, auch von den ganzen Ultra. Also, es ist nicht, was zu viel ist, ist zu viel. So, so, was willst du dagegen sagen? Ja, darf man doch mal sagen, wenn zu viel ist. Ist das doch nicht böse? So, dann stehst du da.
Ja gut, aber siehst du das dann, also wenn die zum Beispiel, wenn so ein Satz wie es, wenn es zu viel ist, ist es zu viel, siehst du das dann aus der Sicht auch von jemandem, der eben in der Türkei geboren ist, der auch nochmal vielleicht eine andere Sicht hat auf Migration, oder siehst du es auch als Deutscher, dass du sagst, naja gut, so wie ich halt hier in meinem Habitat lebe, kann ich vielleicht dann verstehen, dass es für manche einfach zu viel wird, wenn es um Flüchtlingswellen geht und so weiter und so fort, also hast du da...
Ja, du, ich bin ja mit 6,5 aus der Türkei weg. Also ich bin ja hier groß geworden und aufgewachsen.
Ja, aber ich meine, dass du so sagst, generell Migration ist immer was Positives. Also dass du sagst, schon alleine aus meinem Hintergrund muss ich mich positiv dazu, ich kann es nie was Kritisches dazu sagen.
Doch, natürlich kann ich kritisch, betrifft mich ja auch. Doch, bin ich auch. Ich bin auch kritisch in manchen Dingen, aber das ist dann immer keine Lösung. Wenn das jetzt wieder ein großes Fass, wenn die ganze EU gleichmäßig alles aufgenommen hätte, was rüberkam, dann hätten wir das Problem jetzt nicht gehabt. So, was wir haben. Und andersrum, ja. Und andersrum kommen ja aus überall, sage ich mal, also wenn man schlau ist, bei einem Arbeiterfachkräftemangel herrscht ja bei uns, kann ja keiner was sagen. Wenn dann irgendwoher, was weiß ich, aus der Ukraine 1500 Ärzte kommen, die seit 2 Jahren warten, arbeiten zu dürfen, sagst du, gut, du hast 20 Jahre die nicht bezahlt, du hast fertig ausgebildete Ärzte, die du nicht finanziert hast in Deutschland, die kommen wollen arbeiten. So. Ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, weißt du?
Ja, na klar.
Und das meine ich jetzt zufällig auf Ärzte, was auch immer, aber es gibt ja viele, die sagen, okay, ich bin ausgebildet, der deutsche Staat hat das Studium nicht bezahlt von denen. Weißt du, die sind ja fertig ausgebildet, haben 10 Jahre Berufserfahrung und kommen hier und wollen hier arbeiten und Arbeit und Steuern bezahlen. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, egal ob es jetzt Ärzte, was auch immer ist. Also muss man schon ein bisschen auch auswählen. Meine erleichtern. Ich meine, viele kommen ja wegen der Bürokratie einfach schon nicht mehr nach Deutschland.
Ich glaube halt immer, ich weiß nicht, ich finde halt immer so, wenn ich mir das angucke, weil ich meine, hier in Darmstadt ist zwar eine Großstadt, aber gefühlt eine Kleinstadt, und wir haben natürlich Frankfurt ist in der Nähe, da ist es auch vielleicht nochmal anders, aber jetzt, und ich glaube in Berlin, da, ich habe ja gesagt, war leider nur 2-mal bis jetzt da, deswegen habe da nicht keine Übersicht drüber, aber hier jetzt, selbst in Darmstadt ist das so, dass es ja auch, es gibt wie türkische Viertel, ja, und es gibt wie deutsche Viertel, so, es trennt sich so, ja. Das trennt sich so. Und dann frage ich mich, und dann gibt es, wenn ich mal Leute sehe oder kennenlerne, die sowas Verbindendes haben, dann finde ich das immer ganz wertvoll, weil ich glaube, man braucht ja diese Menschen, die so wie so eine Brücke darstellen, dass man irgendwie zueinander findet, wenn man hier zusammenlebt. Ja,
ja, aber guck mal, ist ja, da muss man sich auch mal als eigene Nase anfassen. Mit wem habe ich hier zu tun? Mit welchen Iranern, habe ich zu tun? Gar nicht. Ich lebe in meiner Blase vor mich hin und dann mal ganz überrascht, wenn ich U-Bahn in den tiefsten Osten fahre, was alles in der Welt los ist. Weißt du, es ist ja auch keiner von sich aktiv und mal geht irgendwo hin. Wir waren in Paris, meine Frau und ich vor ein paar Jahren,
Und da laufen ja unheimlich, wie heißt das jetzt politisch korrekt, colored people rum. Heißt so, ist jetzt politisch korrekt, oder?
Ja.
People. So.
Das ist okay.
So, dann haben wir dann so gesagt und dann habe ich gesagt, sag mal, wie viele colored people haben wir denn in Berlin mit unserer Freundschaft? So, gibt es gar nicht so viele. Ein, zwei Kollegen von mir, mit denen ich zu tun habe, also mein Freundeskreis. Sag ich, warum kommt das? Ja, weil wir irgendwie keine Berührungsängste haben. Berührungspunkte haben. Ich weiß es nicht. Also man läuft sich nicht so über den Weg. Ich habe Wasserball gespielt als junger Mann. Ich war der einzige Türke, der in Berlin Wasserball gespielt hat. Gab es keinen weiter außer mir. So, dann, wenn ich jetzt Fußball gespielt hätte oder Boxen gemacht, hätte ich vielleicht andere Berührungspunkte gehabt.
Ja, ja. Beim Wasserball nicht so. Ja. Weil das sehr weiß ist sozusagen, Wasserball. War,
aber nee, da gab es die Brasilianer waren auch sehr gut und so. Und okay. Der ganze Ostblock sind ja immer noch Bombenwasserballer.
Okay, ich habe ja so ein bisschen so eine Wasserphobie, für mich wäre das ja gar nicht. Da muss ich ja über Wasser bleiben und noch den Ball spielen.
Ist ja eine runtergestuckt und geprügelt und verprügelt.
Was, im Wasser?
Natürlich, härtester Sport der Welt.
Aber warum prügelt man sich denn beim Wasserball?
Das ist dazugehört. Dann kannst du auch Hallenhalmer spielen. Warum prügelt man sich? Na, das sind ja Fragen, ich glaube, ich spinne.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Na, guck dir mal Wasserball an, läuft auch immer. Ich bin ja auch ausgebildeter Rettungsschwimmer. Bin ich auch. Wasser ist mein Metier. Und dann habe ich einen Freund, der war schon über 60, 65, Nichtschwimmer. So panisch wie du. Mit dem habe ich einen Freischwimmer gemacht. Der hat mit, glaube ich, 65 seinen Freischwimmer gemacht. Nee, sein Seepferdchen. Der hat mit 65 sein Seepferdchen gemacht, ist vom 1-Meter-Turm gesprungen, vom 3-Meter-Turm und war im Sprungbecken mit den Füßen auf dem Boden. Der sich nicht getraut hat, seinen Kopf unter Wasser stecken.
Oh.
Habe ich mit ihm gemacht. Also, wenn du mal ein Seepferdchen möchtest.
Ja, ja. Ja, ja. Dann komme ich nach
Berlin. Das ist ein schönes Wasser ist klasse.
Ja, in die Spree springen wir dann.
Wo du willst. Also ich bin ja mehr so ein, Schwimmbadschwimmer. Ich bin so ein Bahnschwimmer.
Okay. Aber wenn man beim Wasserball sich schlägt, sagt der Schiedsrichter dann nichts?
Naja gut.
Dann macht der mit.
Das ist ja bei jedem Sport. Wenn du Fußball spielst und jemand in die Fresse haust und der Schiedsrichter sieht, dann bist du auch raus. Also,
also heimlich. Ihr habt euch heimlich geschlagen.
Ja, aber es gibt ja jetzt schon seit Jahren auch Unterwasserkameras auch.
Ach so, weil dann da wird sich heimlich unter Wasser wird sich dann auf die Fresse oder was? Also du willst da nichts zu sagen, okay, verstehe.
Männersport, ja, da wird, obwohl die Frauen sind viel schlimmer als die Männer. Wir haben das mal ist gegen ja die, wir haben mal Berliner Stadtauswahl, also wir reden jetzt schon vor 25, 30 Jahren, haben wir gegen die Mädels so ein Trainingsspiel gemacht und dann haben die gesagt, nicht die Mädels anfassen unter Wasser, nicht, dass da Ärger gibt. Und wer hat uns gefault und sonst wo hingegriffen? Die Mädels. Gekniffen, gekratzt und alles haben die gemacht.
Verstehe. Gibt's das?
Läuft auch gerade, Olympia läuft auch Wasserball gerade, glaube ich, Frauen.
Ja, ja, genau, das wollte ich eben gerade fragen. Das läuft bei der Olympiade auch Wasserball. Okay, es ist noch ein Thema. Okay, gut. Okay, das ist ja interessant. Aber das hast du nur hobbymäßig gemacht, ja? Das wolltest du nicht professionell machen.
Du, ich habe 6-7 Tage die Woche trainiert.
Ah, du wolltest, also schon, also hast du es professionell.
Ja, aber irgendwann kamen die Mädels dazwischen. Die waren dann irgendwie interessanter. Und damals war es ja nicht politisch korrekt, wenn du dein Trainer am Beckenrand steht und du gerade so eine Pippi da am Start hast und deine Freundin mit 15 und auf dicke Hose macht und sagt, ist du schwul oder was? Hast du dir eine warme Stelle gepisst? Beweg deinen Arsch, du Idiot! Dann stehst du dann, so peinlich filmst du da weg. Da war nicht mit politisch korrekt oder wurde, wenn du am Rand festgehalten hast zum Ausruhen, kam der Badelatschen, bumm, auf die Hand geklopft.
Oh Gott. Aha. Harte Zeiten.
Ja.
Hattest du eine harte Jugend? War das eine taffe Jugend, auch so mit deinem Freundeskreis oder so? Warst du so?
Da ich ja einer der Stärksten war, war ich immer entspannt.
Also du hast eher verteilt, meinst du, oder was?
Ja, also wenn man so ganz, ganz ehrlich, in der Schulzeit habe ich schon ein paar Leute, also Mobbing gab es damals auch schon. Ich war auch ein Mobber und es gibt ein paar Leute, bei denen ich mich in der Schule noch nachträglich entschuldigen würde.
Ach echt? Ja, jetzt wär die Gelegenheit. Du hast jetzt Gelegenheit hier offiziell.
Ja, es gab einen Michael Leopold, den habe ich nicht gefunden. Den habe ich in der 7., 8. Klasse gequält. Es tut mir heute noch leid.
Okay, also Michael Leopold, wenn du das hörst.
Sophie-Charlotte-Gymnasium, Berlin.
Ach Gott, ja. Ja, ich wurde auch gemobbt, ich kann es verstehen. Ich wurde auch gemobbt. Mich haben die auch tatsächlich nach der Schule, so wie in so einem Klischee US-amerikanischen Film, so haben die mich umstellt zu siebt. So. Und dann so geschubst.
So was haben wir nicht gemacht. So was haben wir. Wir haben zum Beispiel, wenn einer einen Mofa hatte, das war damals, glaube ich, der Thomas Paluszek hieß der, der wohnt auch um die Ecke, dann haben wir seinen im fünften Stock in den Kunstraum getragen, auf den Lehrertisch gestellt oder um eine Laterne gehangen oder jemand. Also so eine Sache haben wir gemacht. Wir haben Leute nicht verprügelt. Wir waren originell, sage ich mal.
Okay. Ja, das ist ja nochmal was anderes dann.
Also so verprügelt haben wir nicht.
Okay. Ja, ich verstehe. Also bei mir war das so, der Anführer war immer der Kleinste. Es gab so den Kleinsten, das war auch wie in so einem Klischeefilm, und das war der Anführer. Der ist immer, aber der hat die anderen nur delegiert sozusagen. Ja.
Nö, ich hatte Gott sei Dank, damals Hermann Weiß gab es mal, der war 10. Klasse und der war damals schon 2 Meter groß, so 1,95. Und in der 7. Klasse hat der Narren an mir gefressen, keine Ahnung, der mochte mich. Und wenn ich immer sage, Hermann, die da aus der 9. Klasse, dann kam er, was war ich kurz in Ruhe? Und da hatte ich immer, wenn irgendwas da war, hatte ich Hermann, bis ich selber 10. Klasse war.
Da hatte ich Hermann, das ist super.
Hermann Weiß hieß der.
Das ist ja auch toll. Und hast du mit dem noch Kontakt?
Nee, der hat dann eine Autovermietung gehabt, irgendwie, den habe ich ein paar Mal, ich weiß ja, ob der noch lebt oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Hm. Hermann Weiß.
Das ist ja witzig, okay. Also das heißt, du warst eher warst ein bisschen Anführer dann, als du jugendlich warst sozusagen? Nur der Anführertyp?
Wir waren so 3 Spackos in der Schule. Wir drei, also eigentlich zu zweit haben wir alles gesagt, wo es lang ging. Mit dem bin ich immer noch befreundet. Aus der 7. Klasse.
Viele, die ja beim Film und so weiter sind oder so, die sagen immer, oder beim Fernsehen oder auf der Bühne oder so, die sagen immer, ich war früher der Klassenkasper oder so. Warst du das auch? Hätte man das schon merken können, wenn man jetzt in die Zeit zurückreist und dich sieht, den kleinen Eikut, dass man sagt, ah ja, da sieht man es schon.
Ja gut, ich habe schon damals mal Parodien gemacht zu Hause. Eine meiner Lieblingsparodien waren so Gewichtheben oder Bodybuilding oder sowas. Da habe ich schon zu Hause mal kleine Shows gemacht. Aber dass ich dann Schauspieler oder dass ich schreibe, ja, meine Jungs, mit denen ich immer noch befreundet war, die haben sich in der Schule in der Pause einsperren lassen im Klassenzimmer und haben meinen Aufsatz gelesen. Der irgendwie mit 400 Fehlern, Rechtschreibfehler, was weiß ich, haben mich totgelacht, die Schweinehunde. Haben mich verscheißert und ausgelacht und können sich heute noch darüber lachen. Und haben mir einen Brief darüber geschrieben und den Brief habe ich immer noch. Und mit dem bin ich immer noch befreundet. Und meine Deutschlehrerin, Frau Dr. Middorf, die hat mich in der 7. Klasse sitzen lassen, wegen Deutsch, aber nicht nur deswegen. Aber die war dann ganz zum Schluss oder ein Fan von mir, weil als ich meine ersten Kurzfilme gemacht habe, ich schreibe ja auch selber inzwischen. Und da sind sie immer so ganz stolz. Mein Freundeskreis, die damals sich eingeschlossen haben und diesen Aufsatz, hieß es, glaube ich, damals, gelesen haben, sich tot, können immer gar nicht vorstellen, dass ich jetzt schreibe und Theaterstücke und Drehbücher schreibe. Das ist dann immer ein Lacher unter uns.
Ja. Du inszenierst auch selber, gell?
Ja.
Was macht dir denn am meisten Spaß? Also generell jetzt nicht nur von den Professionen, auch wenn du am Set bist. Also was ist denn so der Moment oder was sind die Momente, die du dir behältst, auch wenn du nach Hause fährst?
Ich sage dir, also was mir am meisten Spaß macht, ist Verantwortung übernehmen. Mhm. Also deswegen habe ich auch meine ganzen Filme gemacht, Kurzfilme, dass so jemand da ist, der Verantwortung hat für so viele Leute und wie es zum Schluss aussehen soll, ist natürlich nicht allein, da gibt es noch ganz viele Faktoren, aber für etwas eine Verantwortung übernehmen, das macht mir Spaß. Auch deswegen mache ich Regie oder schreibe oder so, das macht mir Spaß. Und wenn du, je größer deine Rolle ist, umso mehr hast du ja auch Einfluss beim Drehen. Wenn du jetzt bei Medikus, da hast du irgendwie deine 8 Sätze oder 10 Sätze, einen Drehtag, da kommst du nöck, kannst du nicht viel bewirken, außer dass du sagst, Mensch, hoffentlich spiele ich den Part gut. Weil mehr Chancen kriegst du nicht. Und danach habe ich gesagt, ich drehe nie wieder.
Haben die dich eigentlich damals angefragt bei Medikus? Oder?
Ja, 6 Monate vorher. Deswegen konnte ich meinen Text, egal welche Uhrzeit du jetzt, wo meine Schwester lebt in Amerika, die hat mit mir amerikanisch geübt, Englisch. Dann habe ich Englisch geübt. Ich konnte in jeder Version den Text. Und davor, dann stand ich da wie eine Kaulquappe. Alles weg. Nicht schön.
Also Verantwortung übernehmen heißt aber auch, also wärst du auch oder bist auch ein guter Produzent sozusagen, dass du also auch organisatorisch Leute oder...
Ich habe auch produziert, 3,5 Jahre, habe ich auch gemacht, aber Produzent ist, müssten andere Verträge machen.
mir darfst du kein Geld in die Hand, das hau ich raus. Also ich darf keine Verträge schließen und so. Also ich bin Produzent so fürs Organisatorische, Repräsentative, sage ich mal.
Wieso, kannst du mit Geld nicht umgehen oder was?
Nee.
Was heißt denn das? Also du gibst es dann sofort aus oder?
Ja, wie soll ich dir jetzt beschreiben? Sage ich mal, ich kriege ein Angebot für 3 Drehtage, ja?
Ja.
Sag ich, oh geil, da verdiene ich, sagen wir mal, Summe X, 500 Euro, ist das geil. Sag ich, bum, 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 bum. So, dann sagt er, kommt Geld, dann rechne ich aus und so. Dann ist das Geld schon weg und dann kommt und wird nur noch ein Drehtag draus. Und dann sind 100 Euro. So, das fand ich mal so ein bisschen grob zu erzählen. Ich gebe gerne Geld aus.
Also das ist dann schon verplant in dem Moment, ja?
Ja.
Aber was kaufst du dir denn?
Nicht kaufen, essen, trinken, feiern.
Essen, trinken, feiern.
Das war schon damals in meiner Gastronomiezeit gemacht. Also ich habe kein Auto, wir haben kein Auto. Also ich bin da, ach, die Schublade ist die ganze Zeit auf, mein Ganze, wie ich jetzt, aber Mann.
So, ja, ist ein bisschen, wir haben doch über Schubladendenken auch in Deutschland gesprochen, das passt doch.
Ja, genau, so war das, also, ja.
Das heißt, du kriegst dann, gehst sofort, sagst hier, Leute, rufst an, sagst, Party, jetzt geht's los.
Ja, also ich bin ja froh, wenn ich manchmal aus einer Produktion, wie was weiß ich, in Wien 3 Monate bin und dann ist meine Frau mal froh, sagt, komm bitte nicht mit Minus nach Hause. Komm nicht mit Minus nach Hause, bitte plus minus null.
Okay, also bist auch ein Lebemann sozusagen.
Ja.
Okay, okay, okay.
Mit einem dicken Ausrufezeichen ja.
Mhm. Weil du gerne in dem Moment lebst, weil du gerne jetzt lebst, weil du sagst, jetzt ist die Zeit.
Ja, du, das Leben ist ja, mein Vater ist, da war ich 21, mein Vater mit 46 gestorben. Dachte ich damals, ja, der ist ja schon, ist jung, aber ich hatte schon was erlebt im Leben. Du, jetzt bin ich 61, mein Vater ist 46, da sage ich, Mensch, und ich habe ja selber noch 1000 Plonen, der ist ja als Kind gestorben im Endeffekt. Und die Einschläge werden ja momentan sehr dicht, auch von Freunden von mir. Sage ich, also was soll der Scheiß? Mache ich nächstes Jahr und dann bist du tot. Ah, okay. Meine Mutter, weißt du, ich war 3 Wochen vorher da und plötzlich ist sie tot. Und wir hatten noch Pläne, also wir haben, damals war ich bei ihr, wir haben für sie, weil wir im 3. Stock gewohnt haben, Fahrstuhl bestellt, neue Eingangstür, dass die Mutter ein bisschen einfacher hat und so. Und dann stirbt die und dann wird eine Woche später der Fahrstuhl angebaut. Da sagst du, wenn du im Drehbuch sowas schreibst, dass die Mutter stirbt und du im Fall sagst, naja, ist ein bisschen dick aufgetragen, ja, also jetzt so. Aber die Realität ist viel, viel schräger. Dann saß sie in der Wohnung allein, deine Mutter gerade vor einer Woche in die Erde, ach Quatsch, nicht mal eine Woche. Dann stehst du da und dann wird ein Fahrstuhl für deine Mutter angebaut in der Wohnung.
Eieiei. Wahnsinn.
Ja. Deswegen Carpe Diem.
Was für ein schräges Erlebnis auch. Ja gut, okay, das verstehe ich natürlich. Aber sag mal, wenn du, also weil wir jetzt auch von diesen ganzen Klischee-Rollen gesprochen haben, wenn du für dich selber inszenierst, dann machst du das natürlich nicht, oder? Also dann, oder gibst du dir selber auch, sagst du, ich spiele jetzt auch den Dönerverkäufer, oder? Nö.
Nur wenn die Rolle geil ist, ich habe ja damals 2012, ja, da hatte ich mal so ein erstes Serienkonzept von mir, das King at Kreuzberg. Das war natürlich ein Türke, aber die Rolle war einfach geil, ein geiler Typ, bla bla bla. Ich spiele ja gern Türken oder so, aber das muss auch, wenn du mit Klischee spielst, muss ja ein Fleisch haben, eine Basis haben. Irgendwas, was du im Spielen hast, aber nicht dieses Abziehbild. Ich sage ja nicht, es gibt ja diese Typen, diese Klischeetypen. Und die müssen ja auch bedient werden. Aber dann muss eine Geschichte drum haben, muss was erzählen. Also ich muss nicht mehr, ich muss einen Auftritt haben. Weißt du, nicht einmal da, Kauf 2, Kauf 3.
Aber so diese, jetzt eben wie du in der 3. Generation oder so, gibt es denn...
Ich bin noch zweite.
Zweite Generation, gibt es denn Geschichten oder gibt es überhaupt aus deiner Sicht Filme, viele Filme und so oder Sachen, die sich damit beschäftigen und sich darum drehen? Wo man sagt, das ist, weil das ist ja fast schon dann, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist eine Grauzone, aber es ist ja trotzdem so, weißt du, wenn das Erste, was man, vielleicht nicht das Erste, an was man denkt.
Naja, es gibt schon Themen, aber die werden da nicht gefördert. Ah. Ich hatte 2014 so ein Kinoprojekt, was ich auch von der FFA Drehbuchförderung bekommen habe, lange Rede, kurzer Sinn, und ist dann nicht gefunden, so eine Geschichte gab es nicht. Vielleicht war das Drehbuch nicht gut genug, keine Ahnung, aber wenn ich mir angucke, was dann für andere Filme gefördert werden, dann sagst du ja, meins war jetzt auch nicht so schlecht. Ein Thema, was noch nie stattgefunden hat. Ich hoffe ja, dass es jetzt als Roman rauskommt.
Das hast du selbst geschrieben?
Mhm.
Und um was ging das?
Grob? Kann ich jetzt nicht sagen.
Schade.
Dann klaust du meine Ideen. Wieso? Dann musst du mich nochmal einladen. Dann komme ich plötzlich in Berlin hier und sage, du, ich habe da einen Roman geschrieben, Herr Peckham. Die Idee hat er von Eickhout geklaut und dann muss ich dich töten. Das willst du doch nicht, Junge. Das willst du doch nicht. Wenn der Roman rauskommt, musst du mich halt nochmal einladen.
Also sag mir wenigstens ein Genre.
Heißt Kamel zum Frühstück.
Ja, das ist ja kein Genre.
Ach, ist nicht, oder? Siehst du, so mein deutsches Schwab.
Ja, aber ist es ein Liebesfilm oder ist es ein Horrorfilm? Oder?
Nein, Unterhaltung. Sag ich mal, ernstes Thema. Sagen wir mal, du bist jetzt 21 Jahre alt.
5 Minuten später, nachdem Eickhout mir den Plot erzählt hatte. Jetzt hast du es mir ja doch erzählt, aber ich hoffe nicht, dass du mich tötest. Ja.
Naja, kommt drauf an, wie du es verkaufst.
Nur Beine brechen, bitte. Ja?
Nur Beine brechen, ja.
Nur Beine.
Es tut mir leid, aber als Wasserballer, ich habe keine Hemmung vor sowas.
Scheiße.
Keine Hemmung, ja.
Ich wusste nicht, in was für Gefahren ich mich mit diesem Interview...
Zu spät, jetzt ist zu spät. Ich habe alles Beweis, sogar als Tonaufnahme hier. Falls du sagst, das Video lösche ich, aber ich habe Tonbeweise separat aufgenommen auf deinen Wunsch hin.
Ja, verdammt. Das mache ich nicht nochmal.
So spät, lad keine Ausländer mehr ein, du. Ja. Du weißt nie, wie das endet.
Ja, es wird mir eine Lehre sein. Aber ich bin halber Engländer. Mein Vater war Engländer, ich bin ja auch Ausländer eigentlich.
Weißt ja, naja, aber du weißt ja, dass der größte Unterschied von allen ist, warum die Türken nie in der EU sind, von ganz EU.
Ja.
Okay. Weil es keine Christen sind.
Meinst du?
Ja. Ja.
Aber es gibt doch auch Christen in der Türkei, oder?
Ja, die sind ja auch alle hier. Nein, Quatsch, es gibt auch. Ein Freund von mir ist griechisch-orthodox, auch ein Türke. Gibt es auch, aber so tendenziell ist ja der. Du wirst ja in der Türkei geboren und da steht ja in deinem Pass Moslem drin. Das ja, kannst du ja nicht aussuchen. Du wirst reingeboren und sagst, du bist Moslem.
Ah, ist das so, ja?
Ja. Du hörst dem Islam an.
Ja, das wusste ich nicht. Aber das heißt, du meinst, hat was mit Religion. Also die Religion ist immer noch.
Ja, Hintergrund, ja, der, ich meine, wie damals, wie immer, ich meine, du weißt ja, Berlin ist ja nach dem Krieg, haben sie ja, gab es ja die Berlin-Zulage. Du hast ja, wenn du nach Berlin gezogen bist, hast du ja Geld bekommen, weil keiner nach Berlin wollte. Außer die Studenten damals, um nicht zum Bund zu gehen.
Bundeswehr, ja.
Und es hieß damals, was ja immer, jetzt auch wieder wahrscheinlich, die Russen kommen. Das war so ein Gang und Gäbe in den 70ern, 80ern, die Russen kommen.
Ja, ja. Ja, das ist ja jetzt wieder modern. Das hat
ja, man, und die sind ja, stehen ja auch jetzt vor der Haustür sozusagen. Also das wird da...
Nee, aber ich meine, das war ja auch immer dieses, der Russe als Feindbild im Film immer und so. Und dann irgendwann total das Klischee und jetzt auf einmal wieder.
Ja.
Ja. Ich meine, vielleicht auch hat einen Grund, aber trotz alledem habe ich so gedacht, wie schnell das geht. Wie schnell man dann doch diese... auch teilweise Klischees wieder da hat, ja, weil letzten Endes auch wenn der Krieg vorbei ist und irgendwann, dann wird man dieses Bild, an dem wird man trotzdem noch länger festhalten, ja, bis das alles verarbeitet ist in den ganzen Medien und so, das dauert, ne? Glaube ich immer. Wie sieht's denn bei dir jetzt so gegenwärtig aus? Hast du denn so, was hast du denn vor jetzt, also in nächster Zeit? Sagst du so, was bist du so für ein Typ? Sagst du, ich lasse es auf mich jetzt mal zukommen oder ich habe immer so ein bisschen meine Projekte, die ich so abarbeite oder ich habe noch dieses eine, was, zum Beispiel das, was du mir jetzt erzählt hast, ich habe so, das will ich noch vorantreiben, das will ich irgendwie noch schaffen in den nächsten 10 Jahren und so. Wie tickst du da so?
Da ich ja nie Langeweile habe und da ich mich nie langweile, mache ich ja immer irgendwelche, zum Beispiel als 2016 die Absage kam für meinen Kinofilm Medienboard. Da waren wir schon sehr weit. Der ganze Cast stand schon fest, die ganzen Locations in der Türkei. Sollte meine erste lange Kinoregie werden. Mhm. Als es das passierte, da war ich beleidigt und dann habe ich mir einen Foodtruck gekauft. Dann habe ich mit meiner Tochter einen Foodtruck gehabt.
Das ist ja toll.
Ja, relativ alles.
Nicht so toll.
Ach, das musst du jeden Tag machen, aber nicht so wie ich, wochenendmäßig. Das musst du jeden Tag machen, da kannst du nicht, ich habe das Ding gekauft. Also jetzt machen wir das. meine Tochter und ich, wir heißen auch, gibt es immer noch, Vater und Tochter. Mhm. Und dann haben wir angefangen, 2 Wochen später habe ich eine Serie in Köln bekommen, muss ich 3 Monate nach Köln. Dann meine Tochter schon, der Papa, du, bei, haben wir angefangen, zu Recht. Also das ist so, und dann, kennst du Sucuk, türkische Knoblauchwurst?
Ja, klar.
Und die türkische Schinken kennst du auch, passt immer?
Mhm.
Und das, meine Tochter hat in Italien studiert, an der Slow Food Uni, bei Carlo Petrini, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee,
toll, toller Studiengang, kann ich nur empfehlen. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema. Und dann gab es, wir wurden an, also unser Foodtruck klingt super. Das ist so eine China-Gurke gewesen. Kannst du mit Mofa-Führerschein fahren, aber drinnen alles, Kühlschrank, Grilldette, wir hatten alles. Wir haben Aufträge bekommen, weil das Ding eben so lustig aussah.
Okay.
Konntest du mit Fahrrad, wurdest du überholt, wenn du zu langsam warst. Elektroroller. Aber egal. Und da war so ein Event, wo nur Bio-Ware war. Und dann haben wir Sucuk recherchiert. Und Sucuk habe ich ein Bio damals gefunden. Witzigerweise auch ein Freund von mir, der es gemacht hat. Aber der hat die geräuchert. Und eine echte Sucuk ist nicht geräuchert. Und ich habe, es wär, wenn ich etwas hasse im Leben, ist Geräuchertes. Ich hasse es wie die Pest. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Sucuk selber. Ich bin kein großer Fleischesser, auch wenn es so aussieht. Aber dann habe ich in der Küche ja 9 Monate experimentiert und Sucuk rausgeschmeckt. Und dann habe ich eine Fleischerei gefunden, habe dann 3,5 Jahre, 4 Jahre Sucuk produziert und habe die auch verkauft. Mit 5 Geschmacksrichtungen, da habe ich Schinken produziert, dann war ich der beste Schinken weltweit, gab es bei mir. Aber, ja, also, und dann mache ich so, und dann schreibe ich eben Drehbücher, dann schreibe ich Theaterstücke, jetzt ist das 2. Theaterstück fertig. Und dieses Jahr wird endlich mal eine Premiere sein, habe ich mit der Saskia Fester zusammen ein Theaterstück geschrieben. Kennst du die Saskia Fester?
Nein.
ARD-Schauspielerin, Deutsch, also eine super Schauspielerin. Es war eine Idee von ihr und über 3 Ecken, über ihre Agentin haben wir uns dann getroffen und haben das 1. Stück geschrieben, jetzt das 2. Stück geschrieben. Und wenn das jetzt am 2. November wird es Premiere haben, das heißt, wer schießt auf Frau Hummel in Lörrach, irgendwo da an der Schweizer Grenze. Und ich glaube, wenn das jetzt einmal so veröffentlicht worden ist, dass ich schreibe und einmal so offiziell ist, dann gehen meine ganzen Schreibereien noch ein bisschen mehr ab, glaube ich. Hoffe ich.
Mhm.
Also die große Liebe bei mir ist auch wirklich das Schreiben. Macht mir einen mega Spaß.
Aber damals, weil du das gesagt hast mit diesem Foodtruck, war das dann so ein bisschen diese Enttäuschung, dass du gesagt hast, ich mache jetzt was komplett anderes? Also,
ja, ich wollte mit dem Film Dreckbranche nichts mehr zu tun haben, weil ich beleidigt war. Aber dann musste ich erst Jahre später eingestehen, dass es mich viel mehr getroffen hat, als ich es zugegeben habe, diese Absage. Weil ich habe ja 4,5 Jahre mit dem Drehbuch. Also von der Idee... Die Idee hatte ich 2011 dazu, 2014 habe ich die Drehbuchförderung bekommen, 2016 kam die Absage. Das war ja auch so ein langer Weg. Und dieses Projekt ist jetzt der Roman geworden übrigens. Also das heißt, der Roman, der ist fertig, jetzt ist die Idee von 2011, jetzt sind wir 2024. Da habe ich jetzt daraus einen Roman gemacht. Was das für ein langer Weg ist. Also
na gut, aber den hast du ja noch nicht veröffentlicht.
Nee, ich bin gerade in Verhandlung mit, also das ist eine Verhandlung, die liegt gerade bei 2 Verlagen.
Ja, aber stell dir vor, es wird Bestseller und dann kommen die ganzen Produktionsfirmen und sagen so... Ja,
lass ich dich mitspielen, versprochen.
Mich mitspielen? Ich bin noch gar
nicht... Hiermit verspreche ich dir, Junge, ich lass dich mitspielen. Guck mal, das hast du jetzt, habe ich auch auf Band versprochen. Ich lass dich mitspielen, einen der Kamelbesitzer.
Okay, gut. Ich bin ja eigentlich kein Schauspieler, aber das werde ich machen. Ja, ich verspreche.
Wenn nicht, du weißt. Knack, knack.
Also ich muss... Ich muss immer, okay.
Na, schon mal Drehort Türkei, was willst du mehr?
Ist alles obligatorisch. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in der Türkei. Von
oh Gott, dann macht er mit mir ein Interview, ich dreh durch. Ach, das wird nichts mehr.
Ja, vielleicht irgendwann, es tut mir wirklich sehr leid. Ja gut, also lieber Aykut, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich fand es super amüsant, mit dir zu sprechen. Du bist ja echt ein lustiger Typ.
Kam so, hast du Angst gehabt, dass ich...
Na, kommt so einer.
Nein, deswegen mag ich immer, wenn das immer total überraschend ist, was dabei rauskommt.
Naja, nee, also hast du auch, ich fand es auch, du hast mir jetzt schon so oft jetzt gedroht auch, aber es ist trotzdem...
Ja, ja. Sage, mein Lieblingssatz, ich kenne den Film, Almanya kennst du ja, ne?
Ja.
So, und da gab es ja diesen kleinen Jungen, der unseren Neffen gespielt hat. Der ist ja Grieche und der war ja 6 oder 7. Und mein Lieblingssatz seit Jahren ist immer, diese Hände haben Menschenleben ausgepüstet, aber auch glücklich gemacht. Und dann kam der eines Tages zu mir und sagte, Onkel Aykut, guck mal, guck mal, guck mal. Diese Hände haben Menschenleben ausgepüstet und lustig gemacht.
Das ist so von meinem kleiner Grieche gewesen.
Ja. Super, super, super.
In diesem Sinne. Ja.
Also in dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute.
Ja. Soll ich dir das Ding dazu schicken, die Datei mit WeTrains oder was?
Genau, warte mal, ich mache erst noch offiziell hier meine Verabschiedung.
So, Entschuldigung.
Dann gehen wir nochmal in den Backstage-Bereich. Ja?
Ja.
Lieber Aykut, alles Gute für dich. Es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und ich besuche dich in Berlin dann, ja?
Du weißt, wenn du mich nicht besuchst, knack, knack. Das war jetzt offizielle Einladung. Ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, mein Freund.